has been a man-made catastrophe. The actions and responses to overcome it lie in all our hands.
Retterin in der Krise. Die Weltbank auf der Suche nach neuer Betätigung. Eine Sendung von Birgit Morgenrath.
40 Jahre lang verstand sich die weltgrößte Entwicklungsbank als mächtiger Helfer für krisengebeutelte arme Länder. Dann wurde sie wegen ihrer harschen wirtschaftspolitischen Diktate und den häufig desaströsen Folgen ihrer Politik heftig kritisiert. Umweltzerstörung, Armut, Überschuldung. Heute nutzen die Weltbank und der Internationale Währungsfonds die Wirtschaftskrise, um in Fragen internationaler Entwicklung wieder an Macht und Einfluss zu gewinnen. Fragt sich, ob sie ihre Führungsrollen mit Projekten wie der Förderung fossiler Energien und dem Festhalten an neoliberaler Globalisierung behaupten können.
Weltbankpräsident Robert Sulik.
Some say that today's crisis should take all our energy and focus.
Manche sagen, wir sollten unsere gesamte Energie und Aufmerksamkeit der heutigen Krise widmen. Doch die Architekten von Bretton Woods legten den Grundstein für die Zukunft, während sie zugleich noch mit den Problemen der Vergangenheit zu kämpfen hatten.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
1944 hatten Delegierte aus 44 Ländern im amerikanischen Kurort Bretton Woods zwei neue Lenkungsgremien für die Weltwirtschaft gegründet. In Europa tobte noch der Zweite Weltkrieg. China war ein von Japan attackiertes Entwicklungsland und Indien britische Kolonie. Die Weltbank sollte die verwüsteten europäischen Länder mit Krediten versorgen. Der Internationale Währungsfonds, IWF, sollte das neue Weltfinanzsystem mit festen, an den Dollar gekoppelten Wechselkursen überwachen. Die Führungsposten beider Gremien teilten US-Amerikaner und Europäer unter sich auf.
Später, in Zeiten des Kalten Krieges, halfen die Bretton Woods-Schwestern Weltbank und IWF auch Ländern in der sogenannten Dritten Welt mit Darlehen für Entwicklungsprojekte und Geldspritzen bei Zahlungsproblemen. Die westlichen Industriestaaten wollten die Entwicklungsländer so politisch einbinden und den Vormarsch des Kommunismus stoppen.
The mission is to fight poverty.
Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges herrscht während der Jahrestagung der Weltbank im Oktober 2008 eine seltsame Hochstimmung in Downtown Washington. Wieder einmal wird hier Geschichte geschrieben, so scheint es. Stunde um Stunde treten Prominente der Weltwirtschaft vor die Kameras, um die Presse zu informieren. Der Chef der Weltbank, Robert Sulik, gibt sich als cooler Analytiker und entschlossener Macher.
Die Weltbankgruppe hat seit unserer letzten Tagung vor einem Jahr ihre Krise überwunden und ist zu einem Katalysator geworden. Für die Weltbank ist das der richtige Zeitpunkt, energischer zu handeln. Wir verfügen über einen soliden Kapitalstock, eine hohe Liquidität, eine beispiellose weltweite Erfahrung, globale Reichweite und außerordentlich fähige Leute.
Die Weltbank war in ihre Krise geraten, weil eine wachsende globalisierungskritische Bewegung seit Ende der 80er Jahre ihre Politik immer häufiger und intensiver angegriffen hatte.
This is the era that starts around 1980 with the simultaneous and quick election of Ronald Reagan.
Die Ära der 80er Jahre, die mit den Wahlen von Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Helmut Kohl begann, war wirklich der Beginn des dunklen Zeitalters. Die drei erklärten, dass der Markt die Antwort auf alles sei und staatliche Regeln dem nur im Weg stünden.
John Kavanagh, ehemals Ökonom bei den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation, ist heute Direktor des Instituts für politische Studien in Washington.
Danach kam die Periode des Marktfundamentalismus. Schuldnerländer mussten Staatsunternehmen privatisieren, ihre Märkte von allen Regeln befreien und für ausländische Produkte und Kapital öffnen. Und die Opfer dieser Entwicklung, Gewerkschafter, Umweltschützer, Frauen und Kleinbauern, brachten dann eine neue Bewegung hervor und schufen all die Organisationen, die wir Gegenbewegung der Bürger oder Zivilgesellschaft nennen.
Für die globalisierungskritische Bewegung sind die Bretton Woods-Schwestern der verlängerte Arm der reichen Industrieländer.
Die Abstimmungen in der Weltbank funktionieren nach dem System ein Dollar, eine Stimme. Wer viel einzahlt, hat viel zu sagen. Die USA haben deshalb sogar ein Vetorecht. Auch im Aufsichtsrat verfügen die 8 reichsten Länder der Welt über die Stimmenmehrheit. Die Abstimmungen des Führungskreises sind weitgehend geheim.
Es gibt ein Leben nach dem IWF. Es ist ein sehr gutes Leben,
jubelte Argentiniens damaliger Präsident Néstor Kirchner im September 2006, als sein Land die letzten Schulden an den IWF zurückzahlte. Ende der 90er Jahre sagten sich viele Länder des Südens von den wirtschaftspolitischen Sittenwächtern in Washington los. 7 Staaten Lateinamerikas zum Beispiel gründeten ihre eigene Entwicklungsbank, die Bank des Südens, die Globalisierungskritiker begrüßten. Zum Beispiel Robin Broad, Professorin für internationale Entwicklung an der American University in Washington, D.C.
That institution is not yet lending. It will have money.
Die Bank leiht noch kein Geld aus und wir wissen noch nicht, ob sie nicht auch Kredite geben wird für die gleichen furchtbaren Infrastrukturprojekte wie die Weltbank, zum Beispiel für Ölpipelines. Aber bei der Bank des Südens sind Leute dabei, die es wirklich anders machen wollen, die die Kritik der Sozial- und Umweltbewegungen verstehen und mit der Zivilgesellschaft reden wollen, die sich sehr bemühen und mit der Frage ringen, was Entwicklung heißen soll und wie sie umzusetzen ist.
To grapple with the question of what is development and how does one make it happen.
Heute hat der Vorstand der Weltbank mit überwältigender Mehrheit beschlossen, das Tschad-Kamerun-Entwicklungsprojekt einer Ölpipeline zu unterstützen. Ein beispielloses Vorhaben, bei dem der Reichtum aus den Öleinkünften unmittelbar zum Vorteil der Armen und Schwachen und für die Umwelt eingesetzt wird. In einem der ärmsten Länder der Welt.
So warb die Weltbank in einer Mitteilung, als sie am 6. Juni 2000 die bis dahin größte Investition in Schwarzafrika bewilligte. Ein Konsortium unter Führung des US-amerikanischen Ölkonzerns ExxonMobil wollte das schwarze Gold im Süden des Tschad fördern, dann durch eine Pipeline 1000 Kilometer weit durch Kamerun bis an die Atlantikküste pumpen und dort verladen. ExxonMobil, das nach Marktwert größte Unternehmen der Welt, agiert in einem der ärmsten Länder der Erde, geprägt von jahrzehntelangem Bürgerkrieg und einer Diktatur.
Dennoch erklärte die Weltbank die Ölpipeline zum Modellprojekt. Das Vorhaben sollte aller Welt zeigen, dass auch Großprojekte im Rohstoffsektor, anders als bisher, der Bevölkerung unmittelbar zugutekommen können.
Die Weltbank erließ strenge Umweltauflagen und verpflichtete die tschadische Regierung zu einem Armutsbekämpfungsprogramm. Ein Gesetz sollte verhindern, dass Gelder verschwinden. Armutsbekämpfung sollte in den Mittelpunkt rücken und das Projekt ökologisch und sozial nachhaltig sein.
Aber die Bevölkerung in den tschadischen Dörfern in der Erdölzone wurde schwer enttäuscht, erzählt der Chef des Dorfes Ngalaba. Tamro Mbaije Ernan sitzt unter einem kolossalen, schattenspendenden Baum. Ngalaba sieht aus wie viele Dörfer im Südwesten des Tschad. Unter immergrünen Mangobäumen stehen kleine Gehöfte, strohgedeckte Lehmhäuser, die sich um Feuerstellen gruppieren.
Seit der Ausbeutung des Öls hat sich unsere Lage nicht verbessert, sondern verschlechtert. Wir haben Exxon gebeten, uns Brunnen zu bauen, aber die funktionierten nach kurzer Zeit nicht mehr. Es wurden nur 2 Klassenräume, aber keine Schule gebaut. Sie haben als Entschädigung dann Häuser gebaut, für eine Unmenge Geld. Aber die sind viel zu klein und ich hätte von dem Geld viel mehr Häuser errichten können.
Auch in den anderen rund 300 Dörfern entlang der 1000 Kilometer langen Pipeline ist von den versprochenen Entwicklungen nicht viel zu spüren. Trotz unzähliger Pläne, Überwachungsgremien und Gutachten, mit denen die Weltbank den Missbrauch der Öleinnahmen im Tschad verhindern wollte, ist das Gegenteil eingetreten.
Mehrfach hat der tschadische Präsident Idriss Déby alle mit der Weltbank vereinbarten Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt und für die Öleinnahmen zum Beispiel Waffen gekauft. Millionen Dollar flossen nicht in die Armutsbekämpfung, sondern in die Taschen der herrschenden Elite.
Mitglieder tschadischer und kamerunischer Umwelt- und Menschenrechtsgruppen hatten das Projekt von Beginn an kritisch, aber konstruktiv begleitet. Unterstützt von einem internationalen Netzwerk. Aus Deutschland zum Beispiel Miserio und Brot für die Welt. Aber deren Verbesserungsvorschläge blieben in Washington ungehört. Der Umweltexperte und Anwalt Samuel Ngifo zog Anfang 2008 Bilanz.
Pour nous, c'est très clair que c'est un échec. C'est un échec d'abord parce que
für uns ist klar, das Projekt ist ein Fehlschlag. Die Ärmsten im Tschad haben von den Öleinnahmen nicht profitiert. Das war aber der einzige Grund für die Weltbank, bei diesem Projekt mitzumachen. Das reicht schon, um es einen Fehlschlag zu nennen. Aber man kann noch weitergehen. Heute sind viele Menschen sogar ärmer als vorher. Das ist sogar ein doppelter Fehlschlag. Wir haben vom ersten Tag an gewusst, und wir haben es der Bank gesagt, dass Präsident Deby niemals akzeptieren wird, dass die Öleinnahmen kontrolliert werden. Und das auch noch von außerhalb. Und ich denke, die Bank hat es auch gewusst.
Wenige Monate später zieht sich die Weltbank ohne jede Ankündigung aus ihrem Modellprojekt zurück. Begründung: Die tschadische Regierung habe die Öleinkünfte nicht ausreichend zur Armutsbekämpfung eingesetzt.
Samuel Ngifo und andere aus dem Netzwerk sind entsetzt. Wer anders als die Weltbank kann erzwingen, dass die üblen Hinterlassenschaften des Ölprojektes, wie zum Beispiel in Galaba, behoben und repariert werden? Im Herbst 2008 reisen Samuel Ngifo und die international ausgezeichnete Menschenrechtsanwältin Delphine Djiraibe also nach Washington. Sie wollen bei der Jahrestagung von Weltbank und IWF mit Verantwortlichen sprechen.
Der Seminarraum im Bankgebäude ist überfüllt. Zusätzliche Stühle werden hineingetragen. Spannung liegt in der Luft. Delphine Djiraibe zählt die Probleme auf.
While oil money is strengthening dictatorship, oil money is one of the sources of the armed conflict that Chad is facing right now, because who controls power controls oil money.
Das Ölgeld fließt in die Diktatur und ist Quelle zukünftiger Konflikte, weil der, der das Öl kontrolliert, die Macht hat. Der Plan für regionale Entwicklung in der Erdölzone wurde noch nicht angenommen. ExxonMobil hat mehr Land requiriert als vorgesehen. Die Entschädigung für verlorenes Land macht keine Fortschritte. Korruption grassiert, weil das Kontrollgremium nicht effektiv genug arbeitet. Menschen sterben an Hunger, haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und zu sauberem Wasser. Wir können die Logik hinter dem Rückzug der Bank nicht verstehen, gerade jetzt, wo alles schiefläuft.
We cannot understand the rationale behind the decision of the World Bank to just pull out now of the project because everything is going wrong.
Obi Ezekwesili, Managerin der Afrika-Abteilung der Weltbank, muss antworten.
Wäre es denn besser gewesen, das Projekt einfach weiterlaufen zu lassen? War es denn falsch, dass die Weltbank an einem Modell versucht hat zu zeigen, dass auch in der Rohstoffindustrie Armutsbekämpfung möglich ist? Ich würde sagen, nein.
Die Nigerianerin verspricht, mit den Tschadern und Kamerunern im Dialog zu bleiben, wie es so schön heißt. Dann verlässt sie mit ihrem Tross den Raum. Viele hier wissen, dass das Versprechen, aus Fehlern zu lernen, spätestens seit Ende der 80er Jahre zum Standardrepertoire führender Weltbankvertreter gehört.
Ende Januar 2009 ist klar, die interne Überwachungsabteilung der Weltbank wird das gesamte Projekt umfassend begutachten. Das ist in diesem Umfang neu. Im Kampf um die Rolle als Weltinstanz in Sachen Entwicklung hat die Weltbank seit Anfang der 90er Jahre ein neues Betätigungsfeld erschlossen. Sie investiert in kriegszerstörten Ländern und nimmt so großen Einfluss auf deren neoliberale Zurichtung.
Afghanistan hat, wie andere Länder, einen großen Krieg hinter sich. Staaten wie Haiti oder Liberia sind nicht nur Fälle für eine klassische Entwicklungsarbeit. Andere Probleme müssen damit einbezogen werden, zum Beispiel Fragen von Sicherheit, Regierungsführung und Legitimität der Regierenden.
Weltbankpräsident Robert Zoellick war mehr als 20 Jahre in wechselnden Positionen für konservative US-Regierungen tätig und befürwortete als stellvertretender US-Außenminister in der Regierung von George W. Bush ausdrücklich den Krieg im Irak. Er hat die Arbeit in sogenannten zerbrechlichen Staaten zu einem von 6 Schwerpunkten erklärt. Schon wenige Monate nach Ausbruch des Krieges gegen den Terror, Anfang Oktober 2001, engagierte sich die Weltbank in Afghanistan.
Afghanistan ist reich an Kupfer, Eisen, Edelsteinen, Gold und anderen Mineralien und diente Händlern jahrtausendelang als Brücke zwischen Zentral- und Südasien. Die neue afghanische Agentur für Investitionen betont:
Afghanistan liegt zwischen den energiereichen Republiken Zentralasiens und den großen Seehäfen in Südasien und bietet so eine der Hauptrouten für den Transit von zentralasiatischem Öl und Gas auf die Märkte Südasiens und nach Übersee. Außerdem verfügt das Land über einen natürlichen Zugang zu den Wachstumsmärkten der Nachbarländer China, Indien und Pakistan.
Im Internet stellt die Weltbank in einem Videofilm das Projekt Rebuilding Afghanistan vor.
Village leaders from every province in Afghanistan have come to Kabul for a conference which may be decisive in shaping the future of this war-torn country.
Dorfoberhäupter aus allen Provinzen Afghanistans sind nach Kabul gekommen zu einer Konferenz, die für die Zukunft des vom Krieg zerrütteten Landes entscheidend sein könnte. Sie nehmen an dem sich rasch ausdehnenden nationalen Solidaritätsprogramm teil.
Einem Programm, das jedem Dorf $20,000 zur Verfügung stellt. Für den Bau von Schulen, Straßen, für sauberes Trinkwasser oder Stromversorgung. Die Weltbank finanzierte die Hälfte des 600 Millionen schweren Hilfspaketes.
I visited a project that is part of the National Solidarity Program.
Als ich in Afghanistan war, habe ich ein Entwicklungsprojekt aus diesem Programm besucht, ein Dorfprojekt. Fantastisch. Für eine jeweils nur kleine Geldsumme wurden in 10.000 Dörfern lokale Räte gebildet. Ein Projekt war ein kleines Wasserkraftwerk. Das war fantastisch, weil man sehen konnte, wie Elektrizität das Leben verändert.
Sita Maas, Afghanistan-Expertin der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, hat 3 Jahre in Afghanistan gelebt und das Land viele Male besucht. Sie schildert die andere Seite der Realität.
Das ist ein wunderbares Programm. Das Problem ist nur inzwischen, dass die Gelder, die in mehreren Raten gezahlt wurden, nicht rechtzeitig fließen und dass bei diesem an nun für sich sehr guten Programm jetzt in der Bevölkerung immer mehr Misstrauen entstanden ist, weil sie sagen, wenn wir jetzt nicht die nächsten Raten bekommen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Gelder eben von Internationalen in die Tasche gesteckt wurden. Und damit haben wir ein sehr gutes Programm doch einem enormen Misstrauen ausgesetzt.
Die Mittel wurden von internationalen Hilfsorganisationen verwaltet und hatten auf dem langen Weg von der Weltbank über Kabul bis in die Provinzen und Dörfer viele bürokratische Hindernisse zu überwinden, sagt Sita Maas. Daher sind viele Afghanen gegenüber internationaler Hilfe immer argwöhnischer geworden. Zwar propagiert die Weltbank die Verantwortung jedes Landes für die eigene Entwicklung, tatsächlich aber kamen Heerscharen ausländischer Experten in die Büros der Hauptstadt Kabul, entwarfen Positionspapiere zum Wiederaufbau des Landes und erklärten den Einheimischen, was wie zu tun sei. Heute empfinden viele Afghanen ihre Regierung unter Präsident Hamid Karzai als bloße Marionette der Geber. Aus gutem Grund.
Rund 90% des afghanischen Haushaltes stammen aus finanziellen Zuwendungen aus dem Ausland. Der von 24 Staaten gegründete und von der Weltbank verwaltete afghanische Wiederaufbaufonds finanziert einen Teil der laufenden Staatskosten. Zum Beispiel die Gehälter der öffentlichen Angestellten wie Lehrer, Ärzte und Beamte und Entwicklungsprojekte.
Dafür regieren die Geldgeber mit. Im gemeinsamen Koordinations- und Kontrollausschuss sitzen 7 afghanische Minister und 3-mal so viele Repräsentanten von Ländern der EU, den USA, China, Russland, der NATO und der Weltbank. Ihre Interessen spiegeln sich in vielen Dokumenten zum Wiederaufbau Afghanistans. So heißt es in einem Strategiepapier der Weltbank anerkennend:
Die Regierung hat bekräftigt, dass die Entwicklung des Landes vom Privatsektor angeführt wird. Das kann gefördert werden durch Kleinkredite, Aufbau von Gewerbeparks, bessere Verwaltung der Rohstoffe und Garantien für Investitionen.
vor allem aus dem Ausland. So sollen etwa 50 öffentliche Unternehmen der Wasserversorgung, des Wohnungsbaus und des Kohle- und Textilsektors privatisiert werden. Ein bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Afghanistan zum Beispiel garantiert niedrige Zölle, Steuerbefreiung für Unternehmen in den ersten 8 Jahren, 100%igen Firmenbesitz für Ausländer, 100%igen Gewinntransfer ins Ausland sowie einen weitreichenden Schutz vor Enteignungen.
Laut der afghanischen Investitionsagentur haben sich seit 2003 mehr als 6.200 Unternehmen als Investoren registriert. Zu den großen ausländischen Konzernen zählen unter anderem Siemens, Tobishima Japan, British Petroleum, Air Arabia, Coca-Cola, das deutsche Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG, das mit internationalem Kapital aufgebaute Handyunternehmen Roshan, Alcatel, Hyatt, Nestlé, Serena Hotels und der Logistikkonzern DHL.
Kritiker des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC sehen in dieser Art Wiederaufbau eine generelle Strategie der Weltbank. Daniela Seton, die viele Jahre die Politik von Weltbank und IWF beobachtet und analysiert hat, schreibt:
Bei der Weltbank ist die Konzernförderung zum Kernbestandteil ihres fragwürdigen Entwicklungsansatzes geworden. Die Vergabe von Krediten und Garantien für Privatsektorentwicklung hat sich seit 1980 nahezu verdoppelt und macht heute 1/3 der gesamten von der Weltbank vergebenen Kredite aus.
Die Stimmung ist freudig erregt im hinteren Raum der Bus Boys and Poets. In der ungewöhnlichen Kneipe in der 14. Straße in Washington D.C. treffen sich Künstler und politische Aktivisten nicht nur zum Plaudern, sondern auch um Bücher und fair gehandelten Kaffee zu kaufen. Heute Abend sind prominente Globalisierungskritiker aus aller Welt zu Gast. Freunde von John Kavanagh und seiner Frau Robin Broad, die beide ihr neues Buch vorstellen. Entwicklung neu definiert, wie der Markt das Spiel gewonnen hat.
Now is the right moment to do so.
Jetzt ist genau der richtige Moment dafür. Wir sind fast ein Jahrzehnt im neuen Jahrhundert, an einem Zeitpunkt, der wohl das Ende der destruktivsten Entwicklung der modernen Geschichte darstellt. Den Irrtum des Marktfundamentalismus und den Irrtum des Neoliberalismus.
Und daran haben die Schwestern von Bretton Woods, der IWF und die Weltbank, nicht nur mit ihrer Politik mitgewirkt, sondern auch mit ihrer Forschungsarbeit, sagt Robin Broad, Professorin für internationale Entwicklung an der American University in D.C. Die humorvolle und engagierte Frau hat die Arbeit der weltgrößten Forschungsabteilung zum Thema Entwicklung untersucht.
Etwa 100 Experten der Weltbank mit einem jährlichen Budget von fast 50 Millionen Dollar verfassen jährlich bis zu 6.000 wissenschaftliche Papiere, Bücher, Berichte und Artikel. Hinzu kommen viele Studien für konkrete Projekte. Täglich werden Analysen der Weltbank in tausenden Medien rund um den Globus zitiert.
Robin Broad sprach mit einem Dutzend Mitarbeitern und las hunderte vertrauliche Dokumente. Es wunderte sie nicht, dass die meisten Forscher den offiziellen Lehrmeinungen der Weltbank anhängen. Was sie aber erstaunte, war der fehlende wissenschaftliche Disput.
Even though I expected to find bias, what I found was much more active, if you will.
Obwohl ich Einseitigkeit erwartet hatte, fand ich eine Art aktiven Prozess und konkrete Mechanismen, um Debatten zum Schweigen zu bringen und sicherzustellen, dass nur eine Seite gehört wurde. Zum Beispiel mussten Forschungsergebnisse, die Fragen über das vorherrschende Entwicklungsmodell aufwarfen, dass Globalisierung gut sei für Wachstum, sehr viel mehr Hürden überwinden, um in die Öffentlichkeit zu gelangen.
Mitte 2006 veröffentlichte Robin Broad ihre Studie über die Forschungsabteilung der Weltbank in einem renommierten Wissenschaftsmagazin.
Und die Weltbank versuchte, den Artikel zu zensieren. Er war zum Glück schon veröffentlicht. Aber zwei Herren der Weltbank schrieben einen Brief an den Verlag und forderten, den Artikel zurückzuziehen. Das wäre aber sehr ungewöhnlich für ein Wissenschaftsjournal. Da wird nichts zurückgezogen. Stattdessen führt man eine akademische Diskussion.
Tatsächlich boten die Herausgeber den Herren an, eine Widerlegung zu veröffentlichen und eine Debatte zu eröffnen. Aber das lehnten sie ab.
Befremdlich sei überdies, meint Robin Broad, dass auch viele andere kritische Gutachten in Schubladen verschwenden.
There are dozens of these evaluations that also criticizes.
Es gibt Dutzende Evaluationen, die die Kredit- und Entwicklungspolitik der Bank kritisieren, mit den gleichen Beanstandungen wie die der Kritiker von außen. Es gibt Berichte, dass die Weltbank beim Umweltschutz sehr viel weniger erreiche, als sie behauptet. Wir haben Berichte aus dem IWF, dass die Darlehen zur Strukturanpassung keineswegs, wie behauptet, zu Wirtschaftswachstum führen. Es gibt Studien über Großstaudämme, über die Rohstoffindustrie, die Rolle der Bank beim Klimawandel. Wir haben Stapel und Stapel von Dokumenten, die das Siegel der Weltbank tragen, weil die Bank sie bezahlt hat oder sie intern angefertigt wurden.
That have the World Bank seal of approval because they're funded by the World Bank, if not done internally.
In der praktischen Politik der Bank blieben sie meist ohne nennenswerte und spürbare Folgen. Während die Weltbank weiterarbeitet wie gehabt, präsentiert Präsident Robert Zoellick auf der Herbsttagung 2008 ein Modell für die neuen globalen Machtverhältnisse in der Weltwirtschaft.
For us, tomorrow is already here.
Für uns ist die Zukunft bereits angebrochen. Neue Wirtschaftsmächte sind im Aufstieg begriffen. Diese aufstrebenden Mächte haben an der Weltwirtschaft partizipiert und sind so zu interessierten Parteien im globalen System geworden. Diese Staaten wollen gehört werden. Wir sollten eine neue Lenkungsgruppe mit Brasilien, China, Indien, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und den gegenwärtigen G7 als Mitglieder in Betracht ziehen.
Tatsächlich werden allenthalben Vorschläge für ein neues Bretton Woods diskutiert. US-Präsident Barack Obama setzt auf einen reformierten IWF, die Europäer auf die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die G20. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premier Gordon Brown schlagen einen Weltwirtschaftsrat bei den Vereinten Nationen ähnlich dem UN-Sicherheitsrat vor.
Aber alle Modelle sehen keine wesentliche Machtverschiebung oder gar Demokratisierung zugunsten der Mehrheit der armen Länder vor. Das 24-köpfige Direktorium der Weltbank wurde zwar um einen Platz für den afrikanischen Kontinent erweitert und der IWF hat eine unabhängige Kommission beauftragt, seine Führungsstrukturen zu überprüfen, aber die Übermacht der reichen Industrieländer bleibt unangetastet.